Hi Diana. Ja, unsere Sommerhighlights und damit auch unser Sommerurlaub sind ja jetzt vorbei. Jetzt kommt sommerfrische Themenware. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir mal was zum Thema Abgrenzung machen wollten, denn das ist ja das Thema für Frauen, meiner Erfahrung nach jedenfalls. Und hier ist sie jetzt die Folge. Aber erst im Laufe der Recherchen ist mir eigentlich klar geworden, da gibt es große Schnittmengen zum Thema Krisenbewältigung. Man muss wissen, es gibt unter Psychologen sozusagen zwei verschiedene Arten von Krisen. Einmal die, die über uns hereinbrechen, wie der Tod eines lieben Menschen, aber eben zweitens sogenannte Veränderungskrisen, also Phasen im Leben, in denen sich unser Leben peu à peu, aber massiv verändert und wir unser Selbst- und Weltbild anpassen müssen. Pubertät zum Beispiel. Da wird aus dem Mädchen eine Frau, dann der Auszug aus dem Elternhaus, plötzlich alleine klarkommen, dann vielleicht Mutter werden, mit einem Mal für das Leben eines anderen oder mehrerer Menschen verantwortlich sein und dann, man ahnt es, die Lebensmitte, inklusive der Menopause, die so viel Veränderung mit sich bringt im Außen und im Innen. Ob dann daraus wirklich eine psychische Krise wird, entscheidet sich vor allem daran, wie gut wir darin sind, uns anzupassen, unsere Resilienz zu stärken und, jetzt kommt's, uns abzugrenzen von fremden Ansprüchen, alten Mustern, destruktiven Gedanken und Menschen, deren Verhalten uns belastet. Ja, und genau dazu habe ich heute einen Gast. Hör mal rein. Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Dr. Johanna Gerngroß, Universitätslektorin für Psychologie an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Sie gibt viele Lehrgänge zum Thema Traumapsychologie und Krisenmanagement, ist also genau unsere Frau heute. Ja, guten Tag, Frau Dr. Gerngroß.
Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Es ist schön, akustisch jetzt in Wien zu sein. Habe ich gerade gedacht, als ich Ihrer Begrüßung zuhörte. Ja, wir haben ja hier Hörerinnen, die sich der Definition nach in einer Veränderungskrise befinden. Das klingt irgendwie negativ. Was ist damit eigentlich gemeint? Was ist das?
Ja, klingt negativ. Krisen haben natürlich immer den Touch des Negativen, fühlt sich ja meistens auch nicht so gut an, wenn man direkt in der Krise ist. Allerdings ist ja nicht ausgeschlossen, dass gerade bei Veränderungskrisen, dass man auch zumindest in der Rückschau das Gefühl hat, vielleicht war das auch ganz gut für mich und für meine Entwicklung, durch diese Krise gegangen zu sein. Vielleicht so dieses Krise als Chance. Also ich bin immer vorsichtig mit diesem Begriff, aber ja. Aber Ihre Frage war ja, was sind eigentlich Veränderungskrisen? Ja, Veränderungskrisen sind eigentlich Krisen, die zum Leben gehören. Also da gibt es ja auch diesen Ausdruck der normativen Krise von Erikson. Das heißt also, Veränderungskrisen, es können Entwicklungskrisen sein, eben wie die Pubertät. Na, wir sind alle durch die Pubertät gegangen. Viele haben ja auch Kinder vielleicht jetzt, die in der Pubertät sind und wissen ganz genau, wovon ich hier spreche. Oder auch einfach Lebensübergänge, die ja immer irgendwie eine Herausforderung sind. Also das kann sein, vielleicht auch das eigene Älterwerden. Das kann auch sein, das Älterwerden der Eltern oder auch der Verlust der Eltern oder Krankheiten. Also alles, was halt das Leben auch an Herausforderungen mit sich bringen mag. Ob das dann bei jedem Menschen zu einer Krise führt, hängt natürlich von vielen Faktoren ab.
Ja, genau, dazu kommen wir gleich noch. Was heißt da normativ in dem Zusammenhang?
Diese Unterscheidung normativ, nicht normativ klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen komisch, wenn man das so hört, so Krise als etwas Normales. Aber die Unterscheidung zielt eigentlich darauf ab, dass eben solche Entwicklungskrisen oder Lebensveränderungskrisen eben wirklich zum Leben gehören und die meisten Menschen mit diesen Themen ja konfrontiert sind im Laufe ihres Lebens. Aber im Gegensatz dazu, diese nicht normativen Krisen, das wären eben diese wirklich furchtbaren Schicksalsschläge oder ein plötzlicher Todesfall, ein Kind, das schwer erkrankt oder vielleicht sogar stirbt, ein Suizid zum Beispiel in der Familie. Also das wären dann so Ereignisse, die wir schon auch als traumatische Ereignisse bezeichnen und wo man nicht sagt, na gut, das gehört eben auch zum Leben und da muss fast jeder sozusagen durch. Das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall.
Ja, da würde fast keiner sagen, ja klar, da muss, ne, gehört halt dazu. Aber ich finde es ganz interessant, weil jetzt, wo Sie es so erklären, wird mir nochmal klar, etwas, was zum Leben dazugehört. Mir scheint, man tut dann auf eine gewisse Weise gut daran, es zu umarmen. Ja, also es ist irgendwie, man kriegt es nicht weg, oder?
Naja, ich glaube, man muss sich vor allem einfach auch darauf einstellen, dass das kommt, oder?
Ja.
Ich glaube, dass wir sind ja, wie soll ich sagen, ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen so viel, vielleicht auch selektive Aufmerksamkeit, so viel Sendungen über die Generation Z gesehen, wo eben beschrieben wird, das ist die Generation Krise, da kommt eine Krise nach der anderen, also jetzt kollektive Krisen, ne? Also eben Kriege, die Klimakrise, ich meine, das ist ja also Krise fast ein, soll ich sagen, bagatellisierender Begriff in dem Zusammenhang und so weiter, die Pandemie und so, solche wirklich großen Ereignisse. Aber auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, sind viele Menschen auch glücklicherweise ja sehr behütet aufgewachsen in den letzten Jahren, auch in großem Wohlstand und so weiter. Und vielleicht ist es dann eben auch besonders schwer, auch ja Krisen, wie Sie sagen, zu umarmen und zu sagen, okay, das ist eben ein Teil des Lebens. Und ich meine, eigentlich ist das Leben, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, vielleicht bin ich auch ein bisschen geschädigt so durch meinen Beruf, aber eigentlich ist das Leben eine Aneinanderreihung von Krisen, oder? Und Problemen und Schwierigkeiten und ja.
Herausforderungen, sagt man ja heute, euphemistisch.
Ja, ist ein bisschen euphemistisch, ja.
Wir fokussieren jetzt ja heute auf die Zielgruppe Lebensmittel, obwohl, nee, vielleicht doch noch einmal zurück zu den anderen Krisen, die Sie angesprochen haben, die so von außen kommen. Ich will an dieser Stelle nur einmal sagen, im Grunde alles, was wir heute besprechen, auch zum Thema Abgrenzung, Resilienz stärken, das hilft auch in diesen Krisen, die von außen auf uns treffen und die so übermächtig erscheinen. Ne? Wie gehe ich mit Nachrichten um? Wie beschütze ich meinen Schlaf und all diese Dinge? Ne? Also was kann ich tun, um mich auch abzugrenzen gegen eine Informationsflut? Also man kann es übertragen. Wir haben uns jetzt heute geeinigt, dass wir uns eher so auf diese persönlichen Dinge so ein bisschen begrenzen, also auf die normativen Krisen, die das Leben so mit sich bringt, genauer gesagt eben dieser Veränderungsprozess der Lebensmittel. Und lassen Sie uns doch da nochmal ein bisschen reinzoomen. Was wären zum Beispiel so klassische Ereignisse, die im mittleren Lebensalter innerhalb der Krise sozusagen nochmal so kleine oder auch größere Veränderungskrisen auslösen? Was sind so klassische Ereignisse, die eintreten in dieser Zeit, so auch Ihrer Erfahrung nach, und die also eine innere und äußere Anpassung von uns fordern?
Ja, also einerseits denke ich, gibt es einfach Veränderungen, die in mir passieren. Mhm. Also so in der, wenn wir jetzt Frauen in der Lebensmitte betrachten, oder? Mhm. Also das heißt auch, es ist auch so eine Entwicklungsphase, eine wichtige. Auf der anderen Seite, vielleicht ziehen gerade in dieser Zeit die Kinder aus. Und ich denke, das ist schon auch ein, also wirklich etwas, worüber auch kaum gesprochen wird, finde ich. Das Älterwerden auch der eigenen Eltern und vielleicht auch die Pflege der eigenen Eltern. Also nicht nur auch das eigene Älterwerden, sondern auch zu sehen, okay, ich bin jetzt vielleicht auch oder ich fühle mich auch verantwortlich für meine Eltern und für deren Pflege, für deren Gesundheit.
Dieser Rollentausch, ne?
Mhm. Genau, der Rollentausch, ja. Und man hat vielleicht so diese Vorstellung gehabt, oder? Wenn die Kinder ausziehen, dann habe ich wieder so eine Zeit der Freiheit vor mir. Mhm. Bei vielen Menschen ist aber das Gegenteil der Fall, ne? Also gerade heute habe ich im Radio gehört, dass ja ganz viele Pflegekräfte, die für die 24-Stunden-Pflege eingesetzt werden, also auf Österreich bezogen jetzt, abwandern in Länder, wo sie besser verdienen und das Problem der Pflege einfach noch größer wird. Also ich denke mir, das sind schon Bereiche und das bleibt ja dann doch wieder bei den Frauen hängen. Ne?
Häufig ja. Ja, genau. Also diese Rollenänderung, dann auch die Rollenänderung, jetzt kann ich auf einmal wieder Frau sein, ne? Weil jetzt ist die Mutterrolle irgendwie, muss ich mal gucken, wie wir das jetzt machen, wie viel Kontakt darf ich haben, ohne zu nerven, ja, mit meinen Kindern. Genau.
Und auch in der Partnerschaft, ne? Also sofern vorhanden, ne, ist ja das auch ein Thema, wo vielleicht ja sogar beide, denke ich, das ist ja oft die Schwierigkeit in einer Partnerschaft in solchen Entwicklungsphasen, dass ja nicht unbedingt garantiert ist, dass diese Entwicklung erstens gleichzeitig passiert und sich in dieselbe Richtung entwickelt.
Ja.
Das kann ja durchaus eine große Herausforderung sein, zu schauen, okay, wo stehen wir jetzt als Paar? Und wie soll unser Leben weitergehen? Wo soll der Schwerpunkt sein? Wie gestalten wir Arbeit und Freizeit? Also ich denke, da ist schon viel Potenzial an, Ja, an Krisen und Wachstum.
Sie haben es eben schon so ein bisschen angerissen, dass so eine Art Verheißung in der Luft liegt. Und ich glaube, auch in den Medien, also nach dem Motto 50 ist das neue 30 und alles wird super, ne? Du musst nur positiv denken und alles und aber auch alles richtig machen, dann wird das schon spitze. Aber viele Frauen erleben das ja durchaus auch anders oder zumindest nicht so eindeutig positiv oder einfach auch in Schüben. Was geschieht in uns psychologisch, wenn die Lebensrealität mit den Verheißungen nicht übereinstimmt?
Naja, also es platzen da Illusionsblasen. Ne? Also und auch, und das ist, finde ich, was ganz Problematisches, viele Menschen führen das ja dann auch auf das eigene Versagen zurück.
Genau, ja.
Also das finde ich ganz schwierig, weil ja das was mit dem Selbstwert macht. Also auch so diese, man hat ja eben, ich habe vorher von der selektiven Aufmerksamkeit gesprochen, man sieht ja dann oft nur im Vergleich mit anderen, man selbst ist der Loser quasi, ne? Man schafft's nicht, oder? Man denkt sich, eigentlich habe ich alles, ich bin gesund, ich habe Geld, ich habe einen Job und ich schaff's trotzdem nicht, dass ich total glücklich bin und mein Leben, also das volle Potenzial ausschöpfe, oder? Also das sind, glaube ich, solche Schlagwörter, oder? Die wir alle kennen. Und wir vergleichen uns ja dann oft auch eher so nach oben, ne? Also zu sehen, okay, andere, die sind viel schöner und jünger geblieben und
genau, Kleidergröße 38 geht ja doch.
Ja, genau.
Oder sogar 36.
Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit und das ist auch das Missverständnis dabei. Ganz oft liegt es ja einfach auch nicht in der eigenen Hand. Ne? Also es sind ja oft auch wirklich Rahmenbedingungen, oder? Die vielleicht ja auch nicht so veränderbar sind. Und ich glaube, es ist so ähnlich wie dieses Thema der Resilienz auch. Ne? Also mir schießt das jetzt gleich so in den Kopf, weil das suggeriert ja auch so etwas, wenn ich nur, ich weiß nicht, stark genug bin, kann ich alles meistern im Leben. Und das stimmt einfach nicht. Ne? Also das sehe ich einfach bei mir selbst natürlich und auch bei den Personen, die dann zu mir in die Praxis kommen. Also ich finde, das Problem ist, dass es halt so auf das Individuum abgewälzt wird, oder?
Ganz genau, ja. Und ich glaube, dass das auch natürlich auf eine gewisse Weise in einer ohnehin herausfordernden Phase den Druck erhöht, diese Verheißung. Weil die genau, wie Sie sagen, dann denke nur, ich krieg's nicht hin.
Genau.
Alle anderen sind doch auf Instagram total gut drauf und machen den ganzen Tag Sport. Und ich glaube, da muss man genau wie in der Pubertät einfach sehr achtsam sein, kann ich mir denken. Und auch da ist eben dann Abgrenzung ein Thema, also Abgrenzung von Versprechungen, die mir gemacht werden und gucken, trifft es auf mich zu, ist es realistisch? Und ich kann mir denken, dass es auch ein Teil der Zufriedenheit, ich will es gar nicht mal Glück nennen, sein kann, diese Ambivalenz auch hinzunehmen.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Genau, die Ambivalenz ist ein wichtiges Stichwort und das ist etwas, was wir meistens nicht so gut aushalten. Weil ich denke, es ist schon eine, diese Lebensmitte und ich, also gerade bei Frauen, finde ich, ist das ja auch etwas, worüber wir in der Gesellschaft kaum sprechen und deswegen finde ich ja Ihren Podcast auch so wichtig und so gut, einfach um diese Themen zu, also in die Gesellschaft zu bringen und zu thematisieren und nicht dann Frauen lächerlich zu machen, das finde ich ganz schwierig. Also oft hat es dann immer so was diesen, also ich weiß nicht, auch Literatur
das
zu dem Thema.
Das Hormonmonster.
Genau. Und insofern, also ich finde, wir haben es auch verdient, oder? Dass wir auch da Unterstützung bekommen, dass wir ernst genommen werden, auch in unseren Schwierigkeiten in dieser Zeit, oder?
Ja.
Gleichzeitig aber auch, Also das ist das, was Sie vielleicht auch mit dieser Ambivalenz gemeint haben. Ne? Gleichzeitig können wir die Zeit aber auch genießen. Das ist beides. Es ist schwierig und schön auch vielleicht. Ne?
Ja, und ich persönlich finde auch, mal abgesehen von schön, dass wir darüber gesprochen haben, zu wissen, ach guck mal, da gibt's ein Wort dafür. Ja, das, was ich hier gerade durchmache, nennt man in der Psychologie eine Veränderungskrise. Und ich finde, das macht schon was mit einem, zu wissen, ah, es ist ein Phänomen. Ja, es ist nicht etwas, wo nur ich reingerate und einfach zu doof bin, es irgendwie richtig zu machen, sondern es ist ein Phänomen. Mir hilft sowas immer und meine Hoffnung wäre jetzt, dass es auch den Hörerinnen hilft, es zu hören. Ich hatte schon das Wort Abgrenzung eben gestriffen. Wie gelingt es denn oder wie kann es gelingen oder wie kommen wir dem Gelingen näher, uns gegen diese äußeren Ansprüche. Ich meine jetzt mal wirklich sowas wie das Bild von der superfitten, ewig sporttreibenden, schlanken, faltenfreien. Wie gelingt es? Ganz, ganz konkret, sagen Sie doch mal.
So, das Rezept.
Genau, mal eben.
Also ist natürlich immer die Frage, was hilft der einzelnen Person und so allgemein gesprochen, aber fallen mir so drei Dinge ein, ne, die auch im Zusammenhang mit Resilienz immer wieder aufpoppen, die finde ich schon hilfreich sind. Erstens mal kann man sich die Frage stellen, was habe ich denn in meiner Hand? Ne? Also so diese Frage der Kontrolle, weil viele Dinge, die habe ich einfach nicht in meiner Hand und oft fokussieren wir uns darauf und verzweifeln daran dann. Ne?
Ja, Pandemie zum Beispiel. Da.
Genau. Der zweite Punkt wäre Optimismus und eine, das wird ja auch ein bisschen abgedroschen jetzt fast schon, aber Selbstfürsorge. Und damit meine ich wirklich, das ist auch etwas, was Frauen oft auch erst lernen müssen wieder, dass sie sich um sich selbst kümmern.
Ja, und es ist, finde ich, nicht nur das Bad mit irgendwelchen tollen Ölen.
Nein, gar
ich glaube, das ist nämlich auch häufig so ein Missverständnis, dass Selbstfürsorge erstens nur was Kosmetisches ist sozusagen. Ja, also ich mache eine Kerze an und trinke einen schönen Tee, sondern dass es auch sowas mit geistiger Hygiene zu tun hat. Das fand ich auch immer ganz spannend, den Gedanken. Also wann schaue ich mir welche Bilder an und wann nicht?
Genau. Oder auch, wie viel Verantwortung übernehme ich für Probleme anderer zum Beispiel auch? Oder für das Lösen von Problemen anderer. Und auch, weil Sie Gedanke angesprochen haben, deswegen auch die Verknüpfung mit dem Optimismus, auch so ein bisschen die Kontrolle über die eigenen Gedanken zu lernen. Und vielleicht noch den dritten Punkt auch, und das finde ich wirklich total wichtig, und das hilft mir auch immer wieder, persönlich handeln. Handeln und Ziele setzen. Also wirklich sich zu fragen, wo möchte ich denn hin? Was ist für mich wichtig? Und was kann ich dafür tun? Ne? Also so diese, und dann wirklich ins Tun zu kommen. Ich finde, das ist immer so eine, in Krisen fühlen wir uns ja oft hilflos und ausgeliefert und ohnmächtig. Ne? Sind so sehr unangenehme Gefühle und auch, muss man sagen, für unsere Psyche sehr ganz, ganz schlechte Gefühle. Und oft ist es wirklich ganz gut, finde ich, ein bisschen weg von den Gefühlen zu gehen. Es klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das sage als Psychologin. Und ein bisschen mehr so auf das Rationale, ne? Auf die Sachebene. Wo möchte ich hin? Was kann ich dafür tun, dass ich das erreiche? Was liegt in meiner Hand? Ich finde, das ist oft etwas, was Menschen in Krisen sehr, sehr stärkt einfach wieder. Ne? Weg von dieser, von den Selbstzweifeln hin zu Selbstwirksamkeit. Ne?
Ja, mir scheint, ich höre da raus, so eine Mischung aus neu denken und neu machen. Ja, also das ist, also ich finde, es ist ja in meiner Erfahrung nach auch nicht, also dieses Kognitive hat dann auch irgendwann ein, reicht nicht.
Ja.
Sondern es ist eben wirklich dieses Tun und damit sich Hoffnung machen. Also durch die neuen Erfahrungen.
Genau.
Durch das Neue ausprobieren.
Ja, und auch sich erleben als Mensch, der sein Leben gestalten kann. Ne? Also weil viele Dinge, ich habe es vorher schon gesagt, viele Dinge im Außen können wir nicht jetzt sofort ändern oder können wir gar nicht ändern. Ne? Und das lässt uns dann, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem der Generation Z, ne? So dieses Gefühl, man kann eigentlich gar nichts tun. Ne? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man schaut, was kann ich in meinem Umfeld zumindest tun. So, sonst kommt man in diese Hilflosigkeit hinein und auch ein bisschen in diese Aufgabe, also das Aufgeben von Zielen und vielleicht auch, und das finde ich auch ganz, ganz schlecht, dass man beginnt, sich zurückzuziehen und ja, also auch, auch die Dinge dann nicht mehr tut, die einem gut tun.
Ja, und ich finde eben, also um dieses Tun mal mit Leben zu füllen, das ist ja wirklich auch teilweise einfach nur so ein Mikromanagement. Also ja, ich rufe jemanden zurück, aber nicht jetzt sofort. Ja, oder ja, ich informiere mich, was ist in der Welt los, aber nicht um 23.30 Uhr, ja, bevor ich schlafen muss. Oder ja, ich kümmere mich, aber nicht, wenn ich meinen freien Tag habe. Oder also dieses, ne, das klar, deswegen habe ich trotzdem vielleicht Eltern, um die ich mich auch kümmern möchte. Aber ich muss nicht immer sofort springen. Also ich finde, es sind manchmal diese Mikrobewegungen, die man auch tun oder unterlassen kann zu bestimmten Zeiten, die auch schon das beinhalten, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne? Dieses, was kann ich selber tun, ist auch manchmal einfach nur, wann kann ich es tun oder was vielleicht auch nicht tun.
Wobei ich jetzt auch dazu sagen möchte, wenn wir so auf, wie soll ich sagen, Appelle aus der Umwelt reagieren, müssen wir uns natürlich auch bewusst sein, dass wir damit was aufgeben. Ne? Also ich mache mich damit ja vielleicht auch so ein bisschen entbehrlich. Also das ist vielleicht manchmal auch etwas, was schwerfällt, zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt mich nicht sofort um alle Probleme in meiner Familie kümmere, und ich mein Appellohr sozusagen mal ausschalte.
Ja, müssen wir gleich nochmal klären, was das ist, das Appellohr. Ja.
Dann bedeutet das ja auch, ich bin vielleicht auch, also meine Kinder zum Beispiel oder andere Menschen, die mir wichtig sind, schaffen es auch ohne meine Hilfe. Ne? Also ist auch die Frage, wer bin ich, wenn ich nicht immer gebraucht werde? Also ich glaube, das ist auch, muss man auch wertschätzen, ne? Dass das ja etwas ist, was gerade die Frauen ja oft ihr ganzes Leben lang gemacht haben, oder?
Und dann, und was auch Schönes.
Was Schönes.
Auch, was auch total schöne Seiten hat, ja.
Und auch tatsächlich, bevor ich aufs Appellohr komme, tatsächlich ist ja auch dieses Helfen etwas, was total selbstverstärkend ist, ne? Also weil da diese sogenannten Feel-Good-Neurotransmitter ausgeschüttet werden und diese Glücksgefühle produziert werden. Also es ist dieses Helfen. Das
Verbundenheit, ne?
Genau, ja. Und deswegen muss man sich wirklich auch bewusst sein, wenn man jetzt von Selbstfürsorge und so weiter spricht, ne, dass man auch etwas dafür aufgeben muss. Und das ist dieses Gefühl, gebraucht zu werden und dieses Helper's High.
Ja, super. Endlich mal kein Runner's High.
Die Frauen haben eher das Helper's High, die haben keine Zeit zum Laufen. Oder die laufen.
Das Runner's High habe ich noch nie erlebt, aber gut, ja, egal.
Das Runner's High, so weit bin ich auch noch nicht gekommen, ja.
Ja, genau. Ja, auch da eine Ambivalenz. Ne? Man gibt was auf, wenn man das eine tut. Und das ist auch natürlich mit Angst verbunden. Also so, was ist, wenn mich dann gar keiner mehr braucht oder hat mich keiner mehr lieb jetzt so? Also ganz kindlich und naiv gesprochen. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, eine Sorge, die viele haben. Sagen Sie doch gerne mal was zum Appellohr, weil ich glaube, Kommunikation ist ja bei Abgrenzung des Nonplusultra.
Ja, also ist eins meiner großen Steckenpferde. Mhm. Ich merke auch selber, dass man da wirklich lebenslang lernen muss, weil es ist so wahnsinnig, wie soll ich sagen, herausfordernd, das umzusetzen. Auch wenn ich das alles theoretisch wüsste, ich merke es wirklich ganz, ganz oft in meinem Privatleben und auch Arbeitsleben natürlich, wie schwer das ist. Also viele kennen ja dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, ne? Und von dem habe ich das jetzt abgekupfert mit dem Appellohr. Und der sagt ja, dass ich jede Botschaft, also ich könnte theoretisch mit verschiedenen Ohren so eine Botschaft anhören. Ne? Und je nachdem, welches Ohr ich eben öffne, löst das auch was anderes bei mir aus. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel eine Frage stellt oder zum Beispiel mein Partner fragt mich, wo ist denn das Katzenfutter? Ne? Dann könnte ich mit dem Sachohr zuhören und einfach sagen, ja, da hinten, ich weiß nicht, im Kastel rechts oder so, oder? So. Und was aber ganz oft passiert, ist, dass man mit anderen Ohren zuhört, zum Beispiel mit dem Beziehungsohr. Da könnte man jetzt vielleicht einen Vorwurf heraushören, na, dass ich dieses Futter nicht, oder vielleicht, dass ich zu wenig gekauft habe.
Dass ich nie Ordnung
habe. Ja,
halte.
Genau. Ja. Irgend sowas, dass ich das schon wieder, genau, dass mein Haushalt eine Zumutung ist oder so. Na? Oder die Person sagt auch etwas über sich selbst aus, na, diese Selbstoffenbarung. Oder eben dieses Appellohr, und das finde ich ist ganz oft eben bei Frauen der Fall, dass sie dann eben zum Beispiel jetzt in so einem Fall, dass man dann gar nicht sagt, eben es ist da hinten im Küchenkastel rechts, ne, sondern dass man sagt, ja, muss ich mich dann um alles hier selber kümmern, ne? Nicht mal das Katzenfutter findest du ohne mich und so, ne? Und dann muss ich schon wieder hingehen und das selber raussuchen, oder? Und das ist, finde ich, die Falle bei dem Appellohr, weil das auf der einen Seite natürlich gibt mir das ein gutes Gefühl, weil ich bin in charge sozusagen und ohne mich läuft nichts in dem Haus. Ne? Auf der anderen Seite fühle ich mich wahnsinnig gestresst, weil ich mich um jede Kleinigkeit selber kümmern muss, scheinbar. Ne? Und deswegen ist es oft wirklich, finde ich, ganz gut, wenn man einfach das mal gehört hat, dass es diese verschiedenen Ohren
eben
gibt. Und es ist ja meine Entscheidung, welches Ohr schalte ich ein. Ne?
Absolut, ja. Aber es ist, auch da kann ich nur sagen, so ein Modell mal sich klar zu machen, das hilft einfach bei der Betrachtung von Lebenssituationen. Also das ist auch was ich im Coaching immer wieder erfahre, dass diese Modelle im Grunde Dissoziationshilfen sind. Also ne, man steckt so mittendrin und sieht's nicht vor lauter Bäumen und einmal so von draußen drauf schauen heißt halt, okay, das passiert da gerade. Und durch diese Beobachtung bin ich schon nicht mehr so assoziiert mit den Dingen. Ich bin schon nicht mehr so mittendrin, sondern so ein bisschen in so einer Metaebene. Ich wollte noch eine Sache sagen zu diesen Illusionsblasen, die Sie gesagt, wir hatten da ganz am Anfang drüber gesprochen, dass die so ein bisschen platzen, wenn die Realität nicht übereinstimmt mit diesen Verheißungen. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dieses Platzen und dann neue Blasen machen, also so dieses neue Ziele machen, birgt ja auch ein bisschen die Gefahr, dass man das immer verschiebt auf später. Ne, so dann wird es gut. Also wenn die Kinder aus dem Haus und der Hund tot ist oder so, dann kommt die Freiheit, ja? Oder wenn endlich die Hilfe da ist für die Eltern oder was auch immer. So ist es immer so dieses Verschieben. Und ich finde, ein Teil dieses Einflusszirkels ist auch für mich, so wie ich auch so versuche damit zu leben und auch arbeite, ist das Jetzt. Und ne, das klingt immer so achtsam im Jetzt, aber das meint es eigentlich, dieses nicht mehr verschieben, sondern es geht auch jetzt. Weil das ist dann nämlich die nächste Illusion, die man sich sonst so selber baut, finde ich, ne, die gar nicht dann mehr von außen kommt, sondern so eine selbstgemachte, dieses Perpetuieren von den schönen Dingen, die ich tun könnte, wenn, keine Ahnung, wir endlich ein Theaterabo haben oder was immer es ist. So, das war mir noch wichtig, dass es am Ende darauf hinausläuft, das Kleine jetzt zu tun, so, ne?
Ja, das Jetzt zu tun und auch, ja, weil Sie haben natürlich recht, das Später kommt vielleicht nie oder nie in der Form, wie wir es uns vorstellen. Ne? Vielleicht kommt auch eine Erkrankung. Also ich habe natürlich viel mit Menschen zu tun, die auch an schweren Erkrankungen leiden und da ist auf einmal das Leben total anders, als man sich das jemals vorgestellt hätte. Und ich denke auch, es ist auch ein Trugschluss quasi zu denken, es geht mir dann besser, wenn, ne? Sondern es kann mir auch jetzt hier in dieser Wohnung in Wien, oder? Ich bin jetzt nicht am Strand in Bali und ich hätte total Lust, dort zu sein, um ganz ehrlich zu sein.
Muss man aber böse hinfliegen.
Eben, ja.
Ja, ja.
Genau. Aber ich kann auch jetzt das hier mir so gestalten, vielleicht jetzt nicht so, dass ich...
Das ist ein bisschen Schönes,
genau.
Ja, und das, genau, ja. Dieses Kleine.
Und auch zum Beispiel das Gespräch mit Ihnen, das ist zwar Arbeit sozusagen, aber es ist ja ein unglaubliches Glück, dass ich sowas in meiner Arbeit machen darf und mit Ihnen dieses spannende Gespräch führen kann. Und es gibt dann natürlich auch wieder Arbeit, die total nervt, oder wo ich dann Buchhaltung machen muss oder so. Aber auch das ist spannend und da habe ich so wahnsinnig viel schon dazugelernt und das ist so wichtig und gibt mir auch eine Kontrolle über alles Mögliche. Also ich denke, ohne jetzt alles schönreden zu wollen, das ist ja auch Quatsch, ne? Also das ist ja auch diese falsch verstandene positive Psychologie, finde ich, macht ja auch nur Druck. Tatsächlich ist es schon, also ich habe auch so als junges Mädchen, habe ich einen Bekannten meiner Mutter, der im Ohr, der hat immer gesagt, jetzt ist es schön. Und das ist unglaublich, was dieser Satz mit mir gemacht hat. Ich habe das erste Mal verstanden, dass man eben einfach den Moment genießen kann. Ja. Das war sehr lehrreich.
Ja, und es ist so ein bisschen schade, das ist wie so ein Monet-Plakat. Man hat es jetzt schon so häufig gehört, dass es fast wertlos erscheint, aber das ist es. Und ich mache mir darüber ganz viel Gedanken, auch in Bezug auf die KI. Also ich finde, das ist ja wirklich was, womit man sich befassen kann und echt Beklemmungen kriegen kann. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ja, aber das heißt ja, also wenn in Zukunft theoretisch alles fake sein könnte, dann heißt es ja, dass nur zählt, jetzt sitzt mir ein Mensch gegenüber und nur dem kann ich glauben. Und es ist ja interessant, dass es am Ende darauf hinausläuft, bei aller Technik, ja, dass es wahrscheinlich, dass es eine Möglichkeit ist, dass durch KI das jetzt hier miteinander sein das Einzige ist, worauf ich mich noch 100% verlassen kann. Dass das Menschliche immer wichtiger wird und nicht die menschlichen Fähigkeiten, sondern die Anwesenheit. Ja, das nicht ein Video und nicht irgendein Online-Kurs, sondern beieinander sein und wissen, dass der das gesagt hat, das weiß ich, weil ich war dabei.
Genau.
Das finde ich ganz spannend, den Gedanken. Lassen Sie uns doch ruhig nochmal schauen auf diese, in der Psychologie nennt man das Reframing, also wie kann ich auf eine Situation schauen und sie so für mich deuten, dass ich denke, ach schau, das hat auch einen total guten Aspekt. Warum kann das so entscheidend sein fürs Wohlbefinden, dann eine Sprache zu finden, die stimmig ist und ein Bild, was es für mich gut macht? Ist das nur eine Krücke oder welche ganz konkreten Wirkungen hat diese Art von Arbeit am Mindset, sagt man ja heute auch das Wort sehr abgegriffen, aber was macht es mit uns?
Also einerseits finde ich, ist es einfach wirklich ein wichtiges Mittel auch gegen diese Negativitätsverzerrung. Ne? Also das ist ja etwas, ein bekannter Begriff aus der Psychologie, dass wir also dazu neigen, Negatives oder Negativem mehr Bedeutung zu geben oder uns mehr auf das zu fokussieren. Macht ja jetzt rein so evolutionsbiologisch, wenn ich das jetzt so ein bisschen sagen darf, ne? Auch Sinn, oder? Aber für unser Wohlbefinden ist es natürlich nicht so rosig. Und jetzt ganz konkret, was macht das mit uns, wenn wir positive Gedanken denken? Es macht im Gehirn einen Unterschied. Ne? Also wir wissen ja, das ist diese alte Hebbsche Regel, also diese Neuronen, die zusammen, also what fires together, wires together, ne? Also die zusammen aktiv sind, die werden sozusagen stärker miteinander verbunden. Das heißt, es macht tatsächlich einen Unterschied und deswegen finde ich das Reframing sehr, sehr wichtig. Nicht in allen Situationen, aber es macht einen Unterschied, ob ich positive oder negative, ängstliche, besorgte Gedanken pflege, weil diese Verbindungen im Gehirn stärke ich dadurch dann auch. Ne? Allerdings, ich bin ja als Notfallpsychologin tätig und da muss ich schon sagen, es hat auch das Reframing seine Grenzen.
Natürlich, genau.
Genau.
Wie die positive Psychologie auch die Gefahren hat, ne? Dass man das alles so weichspült.
Genau. Sehr modern ja auch diese ressourcenorientierte Sicht, die ich total wichtig finde, weil das Pathologisieren bringt ja auch nichts. Aber ich sehe oft, es geht um den Zeitpunkt. Also wenn jetzt gerade was passiert ist, wo es mir schlecht geht, wo ich eben, wo vielleicht gerade so eine Illusionsblase geplatzt ist, ne, dann finde ich, ist es auch wichtig und legitim und das gehört zum Erholungsprozess dazu, dass ich auch mal leide und weine und trauere.
Absolut.
Und mich von dieser Illusion verabschiede und dann sozusagen weitergehe und vielleicht auch was Positives dem Ganzen abgewinnen kann. Aber manchmal wird dieser erste Schritt, also diese Anerkennung des Leids, ne, diese Leidorientierung, oft wird der übersprungen und das ist nicht gut, weil da fühle ich mich ja als betroffene Person, die jetzt gerade in der Krise ist, der es jetzt gerade nicht gut geht, ja auch nicht gesehen und wahrgenommen als einfach Mensch, der gerade leidet. Ne? Und das darf auch sein, weil es ja auch ein Teil vom Leben ist. Man kann ja nicht immer nur happy-peppy sein. Ne?
Nein, und ich glaube auch, jetzt mal auch abgesehen von dem, was andere sich wünschen, dass wir immer gut drauf sind, ich glaube, man selber zwingt sich auch meistens dazu, dann gleich positiv zu denken, aber unter Auslassung des Kummers, weil wir das ganze Negative halt nicht wollen. Ich weiß nicht, ob Sie zufällig das Buch, ein irres Buch von der amerikanischen Psychologin Edith Eger, Ich bin hier und alles ist jetzt.
Ah, nein, sehen Sie, da lerne ich was von Ihnen, super.
Ja, das ist wirklich, ich muss es an dieser Stelle erwähnen, gerade weil Sie das gerade so beschrieben haben. Das Edith Eger ist Auschwitz-Überlebende und hat ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen in Auschwitz, ihr gestohlenes Leben. Und die war Tänzerin und hat wirklich vor Mengele um ihr Leben getanzt. Also alles daran ist absolut erschütternd und ist wirklich von einem amerikanischen GI halbtot da aus diesem Lager gezogen worden. Und ist dann Psychologin geworden und letztendlich ist die Kernbotschaft ihres Buches so, das war alles, das ist Teil meines Lebens und ich musste einmal durch diesen ganzen Kummer nochmal durch. Ich habe den ganz lange weggeschoben und gedacht, ich mache einfach Positives, ne? Ich will einfach kein Opfer sein, ich mache einfach positiv weiter, bis ihr Mann das gegen ihren Willen ihren Kindern erzählt hat, was sie überhaupt erlebt hat. Und dann musste sie sozusagen nochmal ran. Und erst danach sagt, die wurde es eigentlich gut. Die hat natürlich ihr Leben lang noch Flashbacks und Panikattacken. Klar. Das kann man gar nicht kleinreden. Also wer das erlebt hat, das können wir alle gar nicht ermessen. Mm-mm. Aber da ist es eben ein ganz großer Teil dieses Buches zu sagen, es ging nur mit dem Kummer. Und jetzt ist sie die Person, die überall in der Welt auftritt und eine unglaubliche Ausstrahlung hat und für dieses nach vorn Gerichtete steht. Aber eben erst, nachdem sie nochmal durch den Kummer durch ist. Ne? Und das fiel mir gerade ein, weil Sie das sagten, dass positive Psychologie ja häufig sagt, lass es oder so tut, als könnte man es einfach auslassen. Und dieser Abschiedsschmerz oder wenn was traurig war, das einfach auch dann zu fühlen und sich selber das auch zu erlauben, diese traurigen Gefühle zu fühlen. Abschied von Fruchtbarkeit zum Beispiel, ja. Jetzt auf unsere Zielgruppe bezogen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, gut, dass Sie das nochmal erwähnt haben, weil ich glaube, das ist häufig so ein Missverständnis. Wir jumpen gleich zum Positiven. Ne?
Genau, genau. Und auch das Umfeld. Ne? Also das Umfeld erträgt ja unsere negativen Gedanken oder unsere negativen Zustände ja oft auch nicht, weil ja dann auch eigenes Negatives oft getriggert wird. Ne? Und es mag ja mir keiner beim Weinen zuschauen, weil es möchte ja jeder sofort mir helfen. Ne? Und das ist auch nicht gut. Also auch das ist, das versuche ich auch immer wieder zu vermitteln. Helfen bedeutet nicht, oder jemanden zu unterstützen in einer Krise, bedeutet nicht, das Leid wegzumachen. Ja? Also das ist nicht das Ziel, ja? Sondern das Leid eine Zeit lang zumindest auch, ne, gemeinsam auszuhalten. Und das ist viel schwieriger,
als es wegzumachen.
Ja, genau.
Das machen wir auch mit Kindern schon. Ne? War doch gar nicht so schlimm, tut doch gar nicht so weh, ist doch gar nicht so wild, musst du keine Angst haben. So, das ist eigentlich so, bitte fühle es nicht, weil dann muss ich es auch fühlen.
Genau, ne? Genau. Wichtig ist natürlich, das Leid nicht noch größer zu machen, ja?
Ja, also, oder nicht noch mitzuleiden. Auch genau. Das ist, finde ich, ein Frauending. Ne? Mhm. Das eine ist sozusagen so eine Empathie, sich mit Gedanken machen und das andere ist mit versinken.
Ja, genau, genau. Und das ist ja total, bringt uns ja auch in die Hilflosigkeit. Ne? Das Mitleiden bedeutet ja, wir sitzen dann beide unten in der Grube im Dunkeln. Mhm. Und eigentlich müsste ich ja, also das Mitgefühl ist ja ein viel schönerer Begriff und hat ja schon auch das Empathische dabei, aber eben den Fokus, wie könnte man jetzt Schritt für Schritt da auch wieder rauskommen?
Sie haben es ganz am Anfang mal gesagt, ob es dann wirklich eine richtige Krise wird, das ist ja gar nicht gesagt. Das heißt erstmal nur so, weil es ein Wendepunkt ist. Ich glaube, es gibt auch kommt, glaube ich, aus irgendeiner Sprache, das Wort Krise. Ich glaube, es bedeutet irgendwie sowas wie Entscheidung oder sowas. Ist das richtig? Habe ich das richtig behalten?
Ja, Krise ist so aus dem Altgriechischen Auswahl, Entscheidung, Scheidung, ja, genau.
Ja, und das finde ich ganz spannend, dass es, Krise heißt nicht einfach nur Krise. Ne? Krise heißt halt, ich muss auswählen zwischen zwei Dingen oder mehreren Dingen. Das fand ich auch ganz spannend. Aber was ist denn, wenn es sich also zu einer Krise entwickelt oder wenn uns Frauen zuhören, die denken so, ja, aber ich empfinde es auch echt als Krise. Welche Symptome habe ich dann, wenn ich wirklich, wenn es mir eben bisher nicht geglückt ist und ich sage extra bisher, auch gute Gedanken daraus zu ziehen oder mich damit anzufreunden oder zu umarmen, wie wir das am Anfang hatten. Wie äußert sich Krise dann, auch bei der Veränderungskrise?
Ja, also meistens ist es ja so, dass eine Veränderungskrise sich so langsam zuspitzt, ne? Also, weil typischerweise versucht man ja, also man wacht ja nicht auf und ist auf einmal in der Veränderungskrise, ne? Das ist ja so ein oft auch schleichender Verlauf, der mir vielleicht auch gar nicht immer so bewusst ist. Manchmal macht mich ja sogar das Umfeld drauf aufmerksam, ne? Und sagt, du bist so gereizt in letzter Zeit, was ist denn los, oder?
Wieso?
Also, und dieser Verlauf einer Krise ist ja gekennzeichnet dadurch, dass wir immer wieder versuchen, unsere Kräfte zu mobilisieren und dann aber merken, boah, eigentlich kommen wir da nicht weiter, gell? Und ich glaube, es ist oft schon gar nicht so leicht, selber zu merken, wann ist der Punkt, wo man selber nicht mehr weiterkommt, ja?
Ja.
Und das ist oft wirklich ein Prozess und oft ist es vielleicht auch ganz gut, sich, wenn man von außen solche Rückmeldungen bekommt, die auch wirklich ernst zu nehmen und sich zu fragen, okay, vielleicht ist es jetzt Zeit, mal mir auch eine Unterstützung von außen zu holen, zu schauen, wie könnte ich da tun? Weil wie geht's Menschen in Krisen? Man macht halt immer mehr, finde ich, die Erfahrung, dass man nicht wirklich weiterkommt. Ja? Also, und ich finde, oft merkt man es auch körperlich, oder? So gerade zu Beginn, dass man eben nicht so gut schläft, dass man vielleicht keine Lust hat auf das, was man sonst gerne macht. Ich habe jetzt keine Lust, ins Yoga zu gehen, oder? Weil die Leute nerven mich. Und
immer lieber zu Hause, genau, mit den Erdnussflips.
Ja, genau.
Die sind meine besten Freunde.
Ja, ja. Und manchmal ist das ja auch gut und ist das auch das, was ich jetzt brauche, um mich dann wieder zu erholen und aus vielleicht einem Tief, das ich gerade habe. Also man muss ja jetzt auch nicht immer dramatisieren, oder? Ne? Einfach auch wieder rauszukommen. Aber wenn ich merke, das, was ich mache oder das, was mir sonst immer geholfen hat, funktioniert nicht mehr. Das ist vielleicht so ein Hinweis. Ne? Weil was machen wir in Krisen? Also Sie sind ja Systemikerin auch. Ne? Wir machen meistens mehr vom selben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo man vielleicht auch selber merken könnte, okay, ich komme da nicht mehr weiter. Ja.
Mhm.
Und da was zu
ich muss einen neuen Schritt machen, ja, ein genau. neues Muster entwickeln, ja. ja. Eine neue Routine, sagt man heute, ja. aber es ist im Endeffekt ja auch ein Muster, nur halt ein neues, ja.
Genau.
Ja, ja. Ja.
Also nicht mehr
es
vom
ist
selben.
Interessant. Naja, und ich meine, da kommt die Neuroplastizität wieder ins Spiel. Mhm. Ne? Also wie baut sich das Gehirn um, indem ich ihm neue Erfahrungen ermögliche? Mhm. Neue Neuronen wiren können sozusagen.
Genau.
Wir haben so ein bisschen schon angesprochen die Resilienz. Auch das ist ein Begriff, glaube ich, den jeder schon irgendwie kennt und denkt, oh, das schon wieder. Aber es ist ja doch die Frage, wie kann ich mich wappnen gegen Krisen und was ist denn jetzt Resilienz und was tue ich, um die zu stärken?
Ja, also ich finde es gut, wenn Sie gleich auch so ein bisschen ein kritisches Verständnis von Resilienz anklingen lassen, weil ich für mich ist es jetzt manchmal auch schon so fast ein Begriff, der mich irgendwie aufregt, wenn alle resilient sein müssen und puh, ja, also, aber gut, was ist Resilienz? Also Resilienz im psychologischen Sinn jetzt meint psychische Widerstandskraft gegenüber Belastungen. Also bedeutet einfach, dass ich, nicht, dass es mir immer gut geht.
Genau, erstes Missverständnis
ja,
wäre das.
Genau, sondern dass ich psychisch gesund bleibe, obwohl ich massiven Belastungen ausgesetzt bin. Ja? Und das psychisch gesund bleiben heißt ja nur, ich entwickle keine Störung und keine psychische Erkrankung und nicht dieses immerwährende Wohlgefühl und ich bin immer super drauf, obwohl jetzt gerade irgendwas Orges passiert ist. Also das ist es ja gar nicht. Ne? Mhm. Und zum Teil, ich würde jetzt fast auch noch das ausweiten, es gibt ja auch Menschen, die eine psychische Erkrankung entwickeln und wo es ja fast auch ein Zeichen für Resilienz ist, dass die zum Beispiel Überlebende, so wie Sie vorher erwähnt haben, ne? Edith Eger, glaube ich, haben Sie gesagt, dass die weiterleben.
Ja, ja.
Dass die sich nicht umbringen, dass die irgendwie weiterleben.
Ja, Wahnsinn, das
weiterleben.
Ist ja eh was einen total, also ja. die noch leben, man fasst es nicht. Die sind dann 100 und haben eine Aura, die einen erschlägt, ja. Wahnsinn. Und da fragt man sich, wie ging's? Wie haben sie es geschafft? Und das ist genau das, ne?
Und das sind ja auch die Ursprünge der Resilienzforschung. Also Aaron Antonovsky ist ja auf sein Konzept der Salutogenese, also diese Frage, was hält Menschen gesund? Na, das ist ja genau die Frage der Resilienz. Ist ja,
ja
darauf,
da hatte er ja auch Frauen aus der Menopause dabei, ne, die den Holocaust überlebt hatten.
Genau, genau. Eben, also der hat ja eigentlich ganz was anderes untersucht, ne? Also nämlich wie ist der Zustand, also wie soll ich sagen, das Befinden von Frauen in der Menopause und hat eben gesehen, Wahnsinn. Ne?
Hoch,
also,
hoch gut.
Ja, ja,
ja.
Unglaublich. Ne? Und das ist ja das, was uns auch, glaube ich, immer wieder eigentlich erschüttert, oder? Wie Menschen oder was Menschen alles überstehen können. Naja, also psychische Widerstandskraft, ne, gegenüber Belastungen. Jetzt ist es so, dass oft auch, möchte ich vielleicht auch noch ein Missverständnis gleich auch ausräumen, oft wird ja gesagt, Resilienz, dieser Begriff kommt aus der Materialkunde und das bedeutet, irgendein Stoff, ne, wird einer Belastung ausgesetzt und kann dann wieder zurück in den Ursprungszustand gehen. Und das ist Resilienz. Das ist in der Psychologie mitnichten so, weil es bedeutet eigentlich nicht, dass ich zurück in den Ausgangszustand komme, weil das Ding gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Also,
das ist ja auch eine Illusion. Ja.
Ja, genau. Und wie soll ich sagen, man ist ja nie mehr dasselbe. Ne? Also jede Erfahrung verändert einen ja, oder? Also wir sind ja jetzt auch nach diesem Gespräch nicht mehr dieselben, die wir vorher waren, weil wir ganz viel voneinander gehört und gelernt haben, oder? Also den Ursprungszustand gibt es ja nicht mehr, ne? Aber es ist sozusagen ein neuer, gesunder Zustand. Das wäre es sozusagen. Und was mir auch ganz wichtig ist, Resilienz wird oft so als Persönlichkeitseigenschaft oder ja, als personale Eigenschaft dargestellt. Und gegen das möchte ich auch gleich irgendwie auftreten, weil wir sehen und die Wissenschaft das auch einfach auch zeigt, dass Menschen, die keine soziale Unterstützung haben, auch nicht resilient werden oder sein können. Also Resilienz ist immer eine Interaktion zwischen einer Person, einem Individuum und der Umgebung. Ja, also Kinder können nur resilient werden, wenn sie von Menschen umgeben und gestützt werden, die ihnen eben wohlgesonnen sind, die sie unterstützen und die sie auch eben resilient werden lassen. Also das finde ich.
Ja, aber ich meine, da ist ja schon, ne, wie kann ich mich wappnen in Krisen, indem ich Menschen habe?
Ja.
Und mit denen ich sein kann, die mir Resilienz ermöglichen im Zusammenspiel.
Genau. Und wir wissen ja auch, also schon in den 60ern, die Emmy Werner zum Beispiel hat da ja diese ganz berühmte Langzeitstudie, die Kinder von Kauai heißt das, Kauai ist eine hawaiianische Insel. Und die hat ja in den 60ern schon festgestellt, dass Kinder, die zwar aus sehr, wie soll ich sagen, schlechten sozialen Umfeld kommen, dass die Kinder resilient geworden sind, die irgendwen gefunden haben, sei es eine Lehrperson, sei es irgendjemand aus dem Dorf, na, bis hin zum Pfarrer oder wer auch immer, der diese Kinder unterstützt hat. Und die konnten dann resilient sich entwickeln. Ja? Ja. Also wir brauchen diese Menschen. Also,
es ist ein interaktiver Akt. Mhm. Ein Gedanke kam mir gerade noch aus der Organisationsentwicklung. Das war für mich auch eine sehr spannende Einsicht. Also gerade in der modernen Organisationsentwicklung heißt es ja, man verändert sich ständig und man muss sich ständig verändern und Veränderung geschieht die ganze Zeit. Und ich glaube inzwischen, dass das gar nicht stimmt. Also nach dem, was ich da jetzt gelernt habe, ist es so, Veränderung geschieht plötzlich. Nur die Bereitung des Bodens, die geschieht langsam. Ja, also und das finde ich auch interessant, das anzuwenden aufs Leben. Also ich sage mal, ein Beispiel ist Homeoffice. Das hätte sich nicht langsam entwickelt. Ja, es wurde ein Boden bereitet, es gab irgendwann die Technik, es gab irgendwann vielleicht auch das richtige Mindset, aber irgendwie ging es immer nicht voran. Und dann kam Corona. Ja, und dann geht es schnell. Und ich glaube, dass wenn man das übersetzt aufs Leben oder auf die persönliche, ist es genauso. Manchmal gären die Dinge lange. Und dann geschieht was und man denkt, so, jetzt kann ich's, ne? Oder jetzt ist es anders.
Ja.
Und dann muss es ganz schnell gehen. Manchmal muss es auch schnell gehen, weil das Leben mir eine Anpassung abverlangt. Aber das zu wissen, so, es ist okay, wenn es dauert. Es ist okay, wenn der Wein erst mal reif wird, ja. Und dann geht's schnell.
Ja.
Ja,
das haben Sie jetzt schön, finde ich, beschrieben. Und das ist ja oft auch eine Schwierigkeit, wenn zum Beispiel, also mir fällt da jetzt ein, Menschen, die in einer schwierigen Beziehung zum Beispiel festhängen. Ja? Da ist ja oft schon das Umfeld, das sagt, du lass doch, geh weg, lass dich scheiden oder trenn dich oder was auch immer, der Mensch tut dir nicht gut. Na? So. Und oft auch ganz wenig Geduld. Genau für das, was Sie jetzt beschrieben haben, ne? Da ist, dass es eben seine Zeit braucht.
Ja, ne? Ja. Und man nicht morgen geht, ne? Sondern es braucht und dann passiert irgendwas und dann denkt man, jetzt geht's.
Und dann geht's auf einmal. Und dann geht's auf einmal leicht vielleicht sogar oder leichter, als man sich's gedacht hat, ne?
Vielleicht noch einmal, um das abzuschließen mit der Salutogenese, warum es diesen Menschen gelingt, das schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir auch oben hatten, dann zurückzufinden zu so einer inneren psychischen Gesundheit, trotz der total traumatischen Erlebnisse, die jetzt in diesem speziellen Fall, also in dieser Untersuchung vorkam. Es war dann, so wie ich es verstanden habe, ein Fokus auf die gesunden Anteile. Der hat ja gesagt, ne, das ist sozusagen Krankheit, Gesundheit ist ein Kontinuum, das läuft die ganze Zeit parallel. Und die Frage, und da kommen wir zum Mindset zurück, ist, wo schaue ich hin? Und das ist ja das, was wir, glaube ich, beide meinten. Ne? Wie lerne ich auch auf die gesunden Anteile zu gucken, die immer da sind in mir oder in meiner Umgebung auch. Ne?
Ja, und ich glaube, es ist schon auch, also Antonovsky hat ja auch herausgefunden, dass es da diesen Kohärenzsinn gibt, ne? Diesen Sense of Coherence, der eben einen Unterschied macht, ob jemand, auch wenn er traumatische Ereignisse erlebt hat, gesund bleibt oder nicht. Also es gibt sozusagen schon auch Stellschrauben, an denen man auch wirklich drehen kann. Also vielleicht.
Was heißt Kohärenz?
Genau, also mit dieser Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit. Ne? Also Frankl spricht ja auch vom Sinn und so weiter. Also das sind Schrauben, die wir auch und wie soll ich sagen, auch Werkzeuge, oder? Die wir auch wirklich einsetzen können. Und das Schöne finde ich, also wie gesagt, man kann nicht immer verhindern, dass einem was Schlimmes zustoßt. Aber das Schöne ist, dass es wirklich auch schon eben diese Werkzeuge gibt, die einem dabei helfen können, das auszuhalten. Ja.
Einen Sinn zu finden, das ist es. Ne? So dieses Kohärenzgefühl, ist es das?
Ja, also das Kohärenzgefühl ist es eben diese drei Teile. Also zu verstehen, dass ich einordnen kann, was passiert in meinem Leben. Dass ich da eine für mich sinnhafte Geschichte auch draus machen kann. Ne? Warum ist mir das passiert? Und auch dieses Gefühl, also dieses Urvertrauen in mich, aber auch in andere Menschen, in auch höhere Kräfte, wenn man so möchte, ne? Dass ich das, was mir passiert, auch schaffen kann. Also das haben ja oft auch ältere Menschen, stärker als jüngere, also die schon viel durchgemacht haben, oder? Und die sagen dann manchmal, ja, ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber ich weiß, das wird auch wieder vergehen und es wird wieder besser. Ne? Das ist so.
Ja, weil es eine Erfahrung ist. Ne? Es ist ein Weg, den ich gegangen bin. Ich meine, bei vielen Holocaust-Überlebenden, die diese Überlebensschuld ja haben, also dieses Gefühl von, warum habe ich überlebt, meine Eltern nicht, oder hätte ich was anders sagen müssen, dass meine Mutter überlebt, auch bei Edith Eger, ganz, ganz furchtbar. Da ist es dann bei einigen ja so, also also auch bei der Margot Friedländer, die ich mal treffen durfte, dass es dieses Konstrukt ist, es ist mir geschehen, damit ich jetzt drüber spreche. Und deswegen gehe ich jetzt überall hin und erzähle darüber, weil das ist jetzt meine Aufgabe. Und das ist wahrscheinlich dann so eine Art später addierter Sinn.
Genau.
So, es muss zu was gut gewesen sein.
Genau.
Dass mir dieser Horror passiert ist, dass ich überlebt habe. Und jetzt ist es mein Sinn und meine Aufgabe, darüber zu sprechen. Und es muss einem ja nicht immer um Gottes Willen Auschwitz passieren. Aber so, was ist das Gute daran, an dem, was, ne, das einzig Gute, wenn es das einzig Gute ist, an dem, was mir gerade widerfährt, was kann ich daraus mitnehmen?
Genau.
Das ist so die Kohärenz, so wie ich es verstehe.
Genau.
Ne?
Also gar nicht so sehr vielleicht auch, wir können auch gerne weggehen von dem Gedanken, dass wir dem Ereignis einen Sinn geben, na? Sondern dahin, so wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, wie kann ich meinem verbliebenen Leben einen Sinn geben?
Ja, das ist die Frage, die sich die Frauen stellen, die uns hören. Ne? Also was jetzt so? Und ja, ich hoffe halt, dass diese Folge so ein bisschen eine Einladung war, zu sagen, interessant, das ist wirklich, es ist eine Entscheidungsphase, so wir haben es ja übersetzt vorhin, ne? Ich darf da jetzt nochmal überlegen und ich darf das auch als eine Zäsur wahrnehmen und ich darf auch trauern über Dinge, die nicht mehr sein werden und dann kommt was Neues. Also ich würde mir wünschen, dass unsere Folge dazu ein bisschen beigetragen hat.
Das wäre schön,
so zu sehen. Ja, ich danke Ihnen jedenfalls sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich gemeinsam Gedanken zu machen über die Veränderungen und ob es eine Krise ist oder nicht oder ob es dazu gehört. Danke Ihnen sehr für die Zeit, Frau Dr. Gerngroß.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.
Danke fürs Kommen und danke euch fürs Zuhören. Ich muss an dieser Stelle nochmal richtig dolle auf unsere Shownotes hinweisen. Zum einen, weil ihr dort natürlich alle Infos zu meinem Gast findet, aber zum anderen, weil ihr dort auch die Links und Infos zu all den wirklich tollen Angeboten findet, die wir bei Brigitte gerade entwickelt haben. Für uns Frauen in den mittleren Jahren besonders hervorheben möchte ich da unseren neuen Videokurs rund um die Wechseljahre. Das ist ein On-Demand-Kurs. Ihr könnt ihn also ganz in Ruhe anschauen und viel, viel mitnehmen über euch und euren Körper in den Wechseljahren. Ich durfte als Gastgeberin moderieren, so richtig vor der Kamera, was total viel Spaß gemacht hat. Aber inhaltlich haben noch ganz viele andere Kolleginnen hinter und vor der Kamera und auch 2, 3 hochqualifizierte Gäste daran mitgearbeitet zu den Themen und viel Wissenswertes und Anwendbares, wie ich finde, zusammengetragen. Ja, zu den Themenfeldern Hormone, Haut und Haar, Bewegung und Ernährung und auch zu den Themen Schlaf und Stressmanagement. Also alles, was uns betrifft in diesen wechselhaften Jahren, kann ich sehr empfehlen. Aber auch die Kurse nicht vergessen, Geld ist auch wichtig. Richtige Geldanlagen mit ETF, die da ebenfalls verlinkt sind. Also Blick in die Shownotes nicht vergessen. Nächste Woche ist Diana wieder dran. Und bis wir uns wieder hören, schöne Sommertage und viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Eure Julia.